Namaste, liebe Mama, wie schön, dass du hier bist. Mein Name ist Sabrina, Mama und Yogini mit Herz rund um Schwangerschaft, Geburt und das Mama-Sein. Hier bekommst du jeden Montag eine neue Meditation, die dich in dieser aufregenden Zeit begleitet, sodass du sie ganz bewusst und entspannt genießen kannst. Mehr von mir, alle Yoga- und Meditationskurse, sowohl online als auch im großartigen Ruhrgebiet, findest du unter www.mamanamaste.de. Hallo, du Liebe. Heute erwartet dich Teil 2 meiner ganz persönlichen Vorbereitung auf die Geburt. In der letzten Woche ging es schon darum, wie ich mich so in den allerletzten Wochen vor dem ET gerade auf körperlicher Ebene auf die Geburt vorbereite jetzt gerade. Und heute in dem zweiten Teil soll es nochmal ganz explizit um die Hausgeburt gehen, was so an praktischen Dingen zu berücksichtigen ist, was ich geplant habe. Und das ist hier ja total ohne Erfahrungsbericht, denn das ist ja selbst die erste Hausgeburt, die wir anstreben. Ich habe viel recherchiert, viel Input mitgenommen, das möchte ich jetzt an euch weitergeben, kann aber noch nicht sagen, was davon tatsächlich wirklich alles Sinn macht und was nicht. Das so als kleine Disclaimer. Auch wenn es jetzt hier heute um die Hausgeburtvorbereitung geht, einige Sachen sind davon aber auch sehr gut auf die Klinikgeburt übertragbar. Vielleicht ist es trotzdem für dich interessant zu hören, auch wenn du gar keine Hausgeburt geplant hast. Vielleicht bist du aber auch einfach mal neugierig, wie sowas ablaufen könnte. Ich war es auf jeden Fall total, bevor ich mich mit dem Thema befasst habe. Das einfach mal so aus praktischer Sichtweise, weil es schweben einem ja schon, finde ich, viele Fragen dazu im Kopf herum, wie das so ablaufen könnte. Als erstes möchte ich aber mal anfangen mit der Hebamme. Du brauchst die nämlich zumindest in Deutschland super frühzeitig, wenn du eine Hausgeburt anstrebst. Eigentlich musst du die Option schon kennen, sobald du schwanger bist und dich um eine Hausgeburtshebamme bemühen. Denn ja, aus meiner Erfahrung, ich habe, glaube ich, war das sogar schon die vierte Schwangerschaftswoche? Also ich habe super früh positiv getestet. Ich hatte dann noch so ein kleines Problem damit, mich irgendwie zu trauen, aufgrund unserer Geschichte Hebammen anzuschreiben und nochmal die Kraft zu finden, das Thema anzugehen. Habe, glaube ich, dann in der fünften Schwangerschaftswoche mich darum gekümmert und ich stand schon auf der Warteliste. Also habe nicht sofort eine Zusage bekommen. Also das so zur Hausgeburtshebammen-Situation. Bei uns zum Beispiel in der Stadt ist das so auch, dass die einzige Hebammenpraxis, die es angeboten hat, das mittlerweile auch nicht mehr macht und es tatsächlich einfach immer und immer weniger werden, weil unser Gesundheitssystem oder das System so gestrickt ist, wie es gestrickt. Die haben leider eine super hohe Versicherungsprämie dafür zu bezahlen und das ist alles nicht so 100% wirtschaftlich und all und man versucht, den Personen da auch teilweise einen Strick draus zu drehen. Jetzt soll nicht politisch werden, der Podcast, aber ich finde es halt so schade, dass wir so wenig Möglichkeit dazu haben. Ja, aber ich habe dafür gekämpft. Also ich habe wirklich alle Optionen abgecheckt. Zumal ich auf dem Hausgeburtenmarkt auch leider totale B-Ware bin mit meiner Gerinnungsstörung. Das ist so meine Interpretation. Aber ich habe dann letztendlich doch noch eine Hebamme gefunden und hinterher einen Wartelistenplatz auch bekommen. Das ist noch gar nicht so lange her, also sehr ja zum Ende der Schwangerschaft hin. Und das auch vielleicht für euch als Motivation, wenn du dich jetzt nicht zu Beginn deiner Schwangerschaft schon gekümmert hast und der Gedanke erst später gereift ist. So war es nämlich bei mir in der ersten Schwangerschaft, dass das dann irgendwie so gegen Ende der Schwangerschaft aufkam, dass ich gesagt habe, boah, ich hätte schon Bock, ich könnte mir das vorstellen. Ach ja, aber ich versuche es gar nicht erst, weil eine Hebamme kriege ich gar nicht erst. Und das nicht zu versuchen, macht halt gar keinen Sinn, weil es versuchen und es klappt nicht, ist dann okay, aber es gar nicht erst versucht zu haben, ist ja doof. Also da würde ich dich ermutigen wollen, wenn du irgendwie dann doch mit dem Gedanken spielst, probier es einfach. Und wenn du ja noch dann gerade total am Anfang deiner Schwangerschaft bist und so ein bisschen mit dem Gedanken spielst, dann kümmere dich trotzdem. Manche Hebammen arbeiten ja auch so, dass sie Belegverträge mit den Kliniken haben und du kannst ja das tatsächlich dann offen halten mit denen, was auch eigentlich so die schönere Variante ist, weil dann gibt es nicht diesen Effekt von, es ist eine abgebrochene Hausgeburt, weil, sondern man ist einfach von vornherein dran gegangen mit dem Gedanken, oh ja, ich starte jetzt mal zu Hause und dann mal gucken, was passiert. Und entweder habe ich das Gefühl, das Kind wird hier zu Hause kommen oder ich gehe doch in der Klinik und dann würde ich eben die Hebamme in die Klinik begleiten. Das funktioniert dann aber auch meines Wissens nach nur, wenn sie Beleghebamme ist oder wenn sie dann halt irgendwie nicht als Hebamme, die dann in dieser Klinik arbeitet, mitkommt. Und das kommt dann so ein bisschen natürlich auf die Hebamme an, wie sie arbeiten, wie das Konzept ist. Bei manchen hast du auch Geburtshaus und Hausgeburt als gleichwertige Alternativen. Zum Beispiel, wenn du in einem Geburtshaus dich anmeldest, dann machen oft die Hebammen dort auch einfach gleichermaßen Hausgeburt, weil es halt im Prinzip egal ist, ob du in das Geburtshaus gehst oder zu Hause und das dann vielleicht eher die persönliche Präferenz ist. Aber das sind so die Optionen, die du vielleicht im Hinterkopf haben kannst, wenn du dich dann um die Hebamme kümmerst. Genau. So, das einmal überhaupt zum Start, wie du eine Hausgeburt überhaupt ermöglichen kannst. Dann habe ich so hier das Oberthema auf meiner Liste stehen, den Raum bzw. den Geburtsort hier bei uns dann zu Hause herrichten. Also ich muss sagen, ich glaube, es schreckt einige ab, das in einem Mehrfamilienhaus in der Wohnung zu machen, weil es irgendwie vielleicht laut werden könnte oder so. Ja, mein Mann zum Beispiel hatte da totale Skepsis vor. Er meinte so, oh mein Gott, was werden dann die Nachbarn denken? Aber ich muss sagen, da bin ich echt völlig frei von. Also das ist mir sowas von egal. Aber da darfst du auch für dich spüren, ne? Könntest du das? Kannst du dann da loslassen? Oder wäre dann vielleicht doch Geburtshaus dann die andere Alternative, wenn du jetzt so lebst wie wir, zum Beispiel mitten in einer Stadt, in einer Dreizimmerwohnung mit Nachbarn oben, unten, rechts und links von uns. Ja, aber ich hatte tatsächlich schon sehr, sehr lange, seit wir hier wohnen und seit, bevor wir eigentlich noch mal einen Kinderwunsch hatten, habe ich diese Vision von unserem Wohnzimmer als Geburtsort. Ist auch so meine Yoga-Ecke hier, so eine relativ freie Ecke, sofern das ja der Platz noch zulässt in der kleinen Wohnung. Und diese Vision, die kam mir einfach mal und die ist seitdem einfach geblieben und so stark. Ja, und diesen Ort, den möchte ich jetzt versuchen, so ein bisschen für mich herzurichten, beziehungsweise habe angefangen damit, weiß aber auch, dass ich auch wieder da ganz offen sein darf, ne? Also ob das jetzt hier stattfindet oder ob ich am Ende ganz woanders lande. Ich höre auch viele Geschichten so vom Klassiker. Am Ende ist es dann irgendwie die Gästetoilette oder sowas, wo das Kind dann zur Welt kommt. Das ist ja dann auch okay, aber ich glaube, das ist auch so ein Teil von der schönen Geburtsvorbereitung, ne? Dass man sich den Raum dann so schön herrichten kann und das einfach dazu gehört, sich mental auf die Geburt vorzubereiten. Ich habe ganz viele Lichterketten gekauft. Wir haben auch gerade hier Weihnachtsseason und vor unserem Wohnzimmer auf dem Balkon ist die schöne Balkon-Weihnachtslichterkette und die verschafft mir eh immer schon so ein wohliges Gefühl, wenn ich dann hier aus dem Fenster gucke. Und jetzt gerade passt das so gut zusammen und macht das irgendwie nochmal hier doppelt schön und gemütlich. Dann habe ich natürlich meinen Diffuser am Start, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, unbedingt kabellos. Genau, das hilft. Dann kannst du den auch im Zweifelsfall mitnehmen, falls du den in einen anderen Raum nehmen möchtest. Wir haben unsere Couch, die ist schön groß und praktisch. Ich habe meinen Gymnastikball am Start. Ich glaube, den braucht man auf jeden Fall, wenn man eine Hausgeburt plant, um sich da körperlich zu unterstützen. Wir haben irgendwie verschiedene Tische, Schränke, also so Kommoden in verschiedenen Höhen so zum sich drauflehnen. Also ich kenne das, dass man sich so gerne vorne auf der Couch ablegt. Ich mag das aber auch ganz gerne, vor allen Dingen, wenn ich so Beckenkreisübungen mache, dass ich mich mit dem Oberkörper oder mit den Unterarmen abstütze auf der Kommode und da so ganz coole Orte im Zweifelsfall habe, um ja den Geburtsprozess zu unterstützen. Vor allen Dingen die aufrechte Gebärhaltung und mir da was Gutes zu tun. Das so die Ideen. Wer meine Instagram-Stories oder Videos kennt, weiß, wir haben einen weißen Teppich vor der Couch liegen. Den packen wir natürlich weg. Der steht auf der To-Do-Liste von Papa Bär, dass der Teppich auf jeden Fall noch rechtzeitig beiseite geschafft wird. Natürlich Musik gehört dazu zum gemütlichen Raum. Ich habe meine Kopfhörer beziehungsweise ansonsten auch Lautsprecher, weil ich einfach mal gucken, worauf ich dann Bock habe in dem Moment. Das Schöne ist, zu Hause kannst du echte Kerzen anzünden im Gegensatz zur Klinik. Das nochmal zusätzlich so zur Stimmung. Die bringen ja auch nochmal einfach eine eigene Energie. So dieses Licht einer Kerze, finde ich, hat nochmal was richtig Besonderes. Und dann habe ich von meiner Doula noch den Tipp bekommen, einen Kraftgegenstand mitzunehmen oder dabei zu haben zu Hause oder im Zweifelsfall dann noch an die Klinik mitnehmen zu können. Das kannte ich bis jetzt sogar noch gar nicht und hatte noch keinen so bewusst. Für mich war das irgendwie immer mein Raum, aber den Raum bzw. das Equipment kann ich ja dann nicht mitnehmen, wenn ich irgendwo anders hingehe. Hab mir jetzt noch eine total süße Regenbogenspieluhr bestellt. Die Idee kam mir dann auf einmal eines Morgens vor ein paar Tagen, die ist noch nicht angekommen. Ich hoffe, die kommt noch rechtzeitig an. Ja, für unser Regenbogenbaby einfach gerade finde ich das total schön, dass es dann unter der Geburt begleiten darf und dann auch hinterher für dieses Baby sein darf. Dann kommt in unseren Geburtsraum tatsächlich ein Geburtspool. Ich habe hin und her überlegt, ob ich wirklich einen brauche oder nicht. Wir haben keine Badewanne, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber irgendwie hätte ich schon gerne die Option, potenziell ins Wasser gehen zu können, als Möglichkeit der natürlichen Schmerzlinderung oder vielleicht dann auch als Geburtsort. Und dann habe ich echt wochenlang überlegt, was machst du? Investierst du das Geld? Oder es gibt auch ein günstiges Planschbecken, das in der Hausgeburtsszene ganz gehypt ist. Wenn euch das interessiert, schreibt mir eine Nachricht, dann suche ich euch den Link nochmal raus, könnt ihr einfach online bestellen. Aber da war mir das dann irgendwie doch auch schon zu viel Planerei wieder, die entsprechenden Schläuche zu besorgen, Anschlüsse für unseren Wasserhahn, eine Pumpe dann auch wieder zum Wasserabpumpen besorgen und bla bla bla. Und dann kam Birth Pools und hat mir die Lösung geschickt. Von denen habe ich jetzt nämlich ein komplett sorglos Paket zur Verfügung gestellt bekommen, was mich mega freut. Also Achtung, das ist Werbung, weil ich halt für dieses Mietpaket nichts bezahlt habe. Ansonsten kriege ich aber hier für diese Werbung nichts von denen, außer dass ich den Pool jetzt benutzen darf und hoffentlich auch dann da drin sein werde. Also es gibt es entweder zu kaufen, dann bleibt der Pool bei dir. Gibt's aber auch praktisch zu mieten, denn im Zweifelsfall braucht man den Pool ja gar nicht unbedingt so oft. Und dann kriegst du den echt für den kompletten Geburtszeitraum, ich glaube 4 Wochen vor der Geburt bis 2 Wochen nach der Geburt. Also auf jeden Fall ausreichend Zeit und die Zeit, wo ja auch eine Hausgeburt von der Hebamme begleitet wird oder begleitet werden kann. Und das Geniale bei diesem Mieten, also es ist sowohl bei dem Kaufenset als auch bei dem Mietenset, aber es ist einfach, dass dann alles mit dabei ist und das ist für mein, ich brauche es immer so komfortabel wie möglich und so wenig Planungsaufwand wie möglich, Gehirn perfekt. Also du hast dann zusätzlich zu dem Pool noch einen Kompressor zum Aufpumpen in dem Paket, deswegen heißt es auch Birth Pool in a Box. Wasserschlauch, ein langer ist dabei, diverse Wasserhahnanschlüsse, damit auch dann der passende für dich dabei ist, eine Einwegfolie, dass du hinterher den Pool dann nicht sauber machen musst, du kannst dann halt einfach, wenn das Wasser abgelassen ist, die Folie nehmen und so mit allem Kladderadatsch in den Müll werfen und musst dir um das Saubermachen keinen Stress machen. Da habe ich mich nämlich dann vorher gefragt, wie schrubbt man dann diesen Planschbecken Plastikpool aus oder so, ist ja dann auch irgendwie eklig. Ja, oder wenn du dir irgendwo anderweitig einen Pool besorgst, dann musst du meistens so eine Einwegfolie auf jeden Fall selbst noch besorgen und da reinlegen. Ja, und vor allen Dingen ist auch eine Pumpe dabei, um das Wasser wieder abzupumpen. Ich habe ehrlich gesagt Papa Bär nicht verraten, dass sie dabei ist. Er denkt, er muss den Schlauch ansaugen. Und dann könnt ihr einfach mit der Pumpe über den Schlauch dann das Wasser nach der Geburt ins Klo laufen lassen. Und übrigens, ansaugen würde dann auch nämlich gar nicht gehen, weil dafür muss, laut meinem Physikwissen, der Schlauch tiefer liegen als dort, wo er anfängt, sonst läuft das Wasser nämlich gar nicht ab. Also zum Glück mit Pumpe dabei. So, dadurch fühle ich mich eben ganz gut vorbereitet, das warme Wasser noch als Möglichkeit der Schmerzlinderung zu haben, zur Entspannung. Und ich habe auch schon von so vielen Mamas aus meinem Freundeskreis gehört, die das so großartig fanden. Auch hier bin ich natürlich im Zweifelsfall wieder total offen. Es gibt auch Badenixen, die das Wasser lieben und auf einmal unter der Geburt gemerkt haben, oh, spüre ich gerade gar nicht. Also einfach offen sein. Aber ich freue mich, dass ich diese Option habe. Es gibt den Pool in zwei Größen bei Birth Pools. Ich habe mich für die kleinere entschieden. Ich glaube, die ist absolut ausreichend für mich vom Platz. Der Pool ist ja an sich schon ziemlich groß. Und da wir jetzt hier auch nicht so den Megaplatzbedarf hier zu Hause haben, wollte ich nicht die ganz riesige Variante haben. Und der größere, der ist dann wohl auch dafür gedacht, dass der Partner, die Partnerin mit rein kann. Und da sehe ich mich eh überhaupt nicht. Also wenn, dann ist das mein Ort für mich alleine irgendwie. Genau. Und dann habe ich mich auch die ganze Zeit vorher gefragt, wie das Wasser eigentlich darin warm bleibt. Irgendwie denke ich immer so an früher Badewanne, dann ist das Wasser irgendwie schon nach 20 Minuten wieder total kalt. Aber es klappt wohl echt mit dem großen Pool über eine lange Zeit gut. Das liegt dann irgendwie an den dicken Poolwänden und der Form. Und weil eben so viel Wasser drin ist, bleibt es lange warm. Und die Anweisung von Birth Pools ist auch zu Beginn, den halt noch nicht komplett zu füllen, sondern so weit, dass man gut halt drin sitzen kann, gut bedeckt ist mit Wasser, so dass man hinterher einfach noch warmes Wasser nachlaufen lassen kann. In diesem Set ist übrigens auch ein Thermometer mit drin, was du dann die ganze Zeit im Wasser haben kannst. Das kann dann auch schmuddelig werden und du kannst es danach wegwerfen. Es gibt auch noch so ein Sieb dabei in diesem Set. Da hat sich mein Mann gefragt, wofür das ist, warum ist das da drin? Und einfach hier in der Folge auch mal Klartext zu sprechen. Während der Geburt kann natürlich auch mal Geschäft mit rauskommen. Beziehungsweise halt spätestens dann vor dem Wasser auslassen, müsstest du schon dann irgendwie die größeren Stücke oder was auch immer dann im Zweifelsfall irgendwie noch im Wasser rumschwimmt, rausholen mit dem Siebchen, weil die natürlich dann nicht durch den Schlauch hindurch gehen. Ja, und hier meine liebste Hebamme Doro von Sternenkindliebe, die hat mir auch ganz klar gesagt, ich kann mir überlegen, ob ich fein damit bin, in den Pool zu pinkeln, weil auf die Toilette gehen, aus dem Wasser rausgehen, kann ich halt voll rausreißen und dann sehr störend sein. Und ich meine, bei so einer riesen Wassermasse, wenn du dann ein bisschen reinpiescherst, ja, dann wäre das halt so. Also ich glaube, das würde ich dann im Zweifelsfall vielleicht sogar machen. So, das zum Pool. Verlinke ich natürlich in den Shownotes, dass ihr den auch findet, wenn ihr selbst Interesse an so einem Paket habt. Und dann habe ich noch ein zweites großartiges Tool bekommen. Das ist jetzt nochmal Werbung, aber auch einfach aus vollem Herzen heraus. Das sind nämlich das Geburtstents. Das habe ich von denen auch zugeschickt bekommen, kostenlos. Ich hätte es mir aber auch selbst gekauft, weil ich mittlerweile einige Freundinnen habe, die das schon im Einsatz hatten und super begeistert sind. Und das kannst du natürlich auch in der Klinik verwenden. Also das hat eigentlich gar nichts mit der Hausgeburt zu tun. Ich freue mich nur, das zu Hause zu haben. Was ist dieses Geburtstens? Das stimuliert deine Nerven über die Haut. Da machst du dir so kleine Elektroden an deinem Rücken fest und die sind dann mit so einem Handheld verbunden und mit jeder Welle drückst du den Knopf und löst dann so einen elektrischen Impuls aus, der dann eben dort an über deine Haut weitergegeben wird. Und dieser Impuls, der stört dann wohl die Weiterleitung von dem Schmerzimpuls von der Gebärmutter an das Gehirn, sodass wir den eben nicht mehr als direkten Schmerz wahrnehmen. Und was ich von Berichten gehört habe, kommt man sogar durch dieses Drücken von dem Knopf immer in der Welle so in den Flow und nimmt dann eben ja mögliche Schmerzspitzen heraus. Mich nervt das wieder, dass ich so über Schmerz spreche. Ist halt totales persönliches Empfinden, als was das jetzt wahrgenommen wird. Aber es ist halt irgendwie nochmal eine richtig schöne Möglichkeit, auch wenn man so ein bisschen Muffe davor hat, zu Hause keine medizinischen Optionen zu haben, Schmerzen zu reduzieren. Wenn das so die Bedenken für die Hausgeburt sind, dann hat man da nochmal eine total schöne Möglichkeit für zu Hause. Ich packe euch den Link dazu natürlich auch in die Shownotes. Dazu der Hinweis, das ist ein Affiliate-Link. Also wenn ihr über den shoppt, dann bekomme ich eine kleine Provision. Bin ich natürlich super dankbar, wenn ihr das macht, weil ihr das dann bei mir kennengelernt und gefunden habt. Finde ich immer auch eine schöne Wertschätzung. Ich freue mich auf jeden Fall schon mega, dieses Gerät auszuprobieren. Wie gesagt, weil ich einfach so viel Positives davon gehört habe und ich jetzt selbst den Effekt mal erleben möchte. Ja, und dann werde ich euch natürlich im Anschluss hinterher berichten, ob das funktioniert hat, wie meine Erfahrung damit war. So, dann habe ich noch so ein Kapitel, was ich genannt habe, praktische Gegenstände, die man vielleicht für die Hausgeburt bereithalten kann. Man wäre nicht nur mit dem Poolplan, sondern gegebenenfalls auch mit dem Sofa, einfach irgendwie in allen Konstellationen. Da hat sich wohl Malervlies als sehr praktisch erwiesen. Das habe ich jetzt öfter gehört, gelesen, weil das wasserdicht ist und eben nicht knistert wie so eine olle Plastikfolie. Und dann kann man da vielleicht einfach noch eine alte Decke drauflegen. Die habe ich noch dazu bereitgelegt zu dem Malervlies. Die, also das ist eine, die würde ich dann im Zweifelsfall auch in den Müll werfen, habe ich kein Problem mit. Oder wenn ich Bock habe, dann haue ich sie in die Wäsche. Aber ich habe mir jetzt hier alle Nachhaltigkeitsbedenken tatsächlich für die Hausgeburt ausgeschaltet. Also ich glaube, das ist einfach mal ein Tag im Leben, wo man einfach mal komfortabel sein darf. Ja, und den vielleicht leider eher uncoolen Weg geht und ein bisschen was wegwirft und Einwegprodukte benutzt, als dass man sich da dann den Stress macht, direkt nach der Geburt nochmal sich extra Wäsche zu produzieren. Nein. Zusätzlich habe ich nochmal Inkontinenzunterlagen auch bestellt, eine richtig dicke Packung, damit man immer was drunter liegen hat, was man dann einfach schnell wegmachen kann, in den Müll werfen kann, damit es halbwegs trocken, sauber bleibt, weil so ein Laken oder Vlies kannst du jetzt nicht mal eben vollständig wechseln. Dann machst du einfach diese kleine Unterlage weg. Und ich habe mir da auch diese klassischen Krankenhausunterlagen bestellt mit 60x90, weil die sind zwar leider ein bisschen teurer als die günstigen Wickelunterlagen aus der Drogerie, die finde ich aber ein bisschen zu klein. Und ich denke, die werden auch, ich habe mir so ein großes Paket bestellt, ich glaube, die werden sehr praktisch auch im Wochenbett sein. Ich erinnere mich noch damals an die Phase nach der Geburt, halt so mit so einem extrem krassen Wochenfluss. Wenn das dann einfach irgendwie, wenn du dich im Bett oder auf der Couch bewegst oder so, und dann läuft da doch irgendwie mal was aus dem Monster-Surfbrett-Netzschlippi raus. Dann ständig die Bettwäsche wechseln zu müssen, ist halt kacke. Und dann halt in den ersten Tagen fand ich sehr hilfreich, diese Unterlagen einfach unter sich liegen zu haben und dann auch einfach in den Müll werfen zu können. Genau, dann stehen für die Hausgeburt noch einfach große Müllsäcke, blaue Säcke für den ganzen leider Müll bereit. Ist okay. Küchenrolle auch nochmal, haben wir normalerweise gar nicht, habe ich schon seit Jahren nicht mehr gekauft, aber es darf wirklich einfach dann praktisch sein in der Situation, wenn man irgendwie irgendwas weggewischt werden muss oder so, dann darf es einfach die Einweg-Küchenrolle sein, statt Lappen, die hinterher noch gewaschen werden müssen. Auch ausreichend Handtücher, auch in der Konstellation jetzt mit dem Wasser, aber auch insgesamt, vor allen Dingen nämlich auch für das Baby, da habe ich gelesen, dass rote Handtücher toll sein sollen für das Baby, da dies so einen schönen Übergang schafft. Die kommen aus ihrer Gebärmutterhöhle, wo alles warm, rot, unser Inneres war. Und dann da nochmal dieses Gefühl aufzunehmen von so einem schönen warmen Rot. Ich besitze keine roten Handtücher, ich habe mir extra für das Baby jetzt welche gekauft. Also ich glaube, wenn man keine hat, ist das vielleicht auch nicht zwingend erforderlich, dann tun es auch ganz normale, andersfarbige. Aber ja, ich hatte Bock drauf. Warum nicht? Was sicher hilfreich sind, sind auch sonst irgendwie Waschlappentücher. Genau. Dann habe ich noch auf meiner Liste von der Hausgeburtshebamme gehabt, eine Thermoskanne für warmes Wasser bereitzustellen. Und meine Hebamme hätte am liebsten gerne hunderte von Wärmflaschen. Zum einen halt für dich als Schmerzlinderung dann. Die Wärme, die kann ja oft sehr gut helfen, wohltuend sein für die Wellen. Zum anderen aber auch für das Baby, einfach um es nach der Geburt warm zu halten. Wir sind jetzt auch gerade einfach im Winter. Es ist jetzt auch heute, wo ich aufnehme, tatsächlich langsam richtig kalt. Mal gucken, wie es dann am Tag der Geburt sein wird. Aber auf jeden Fall hat sie sehr betont, wie wichtig gerade zu Hause ausreichend Wärme für das Baby ist, für die Anpassung, damit man nicht in so eine Situation kommt, dass das Baby vielleicht ja irgendwie doof atmet und nicht so gut ankommt in seinen ersten Stunden und man dann irgendwie doch diese schöne Haus Situation zerstören muss, weil es irgendwie eine zusätzliche Untersuchung benötigt oder so. Und das kann wohl schon einfach richtig krass, ja, durch ausreichend Wärme vermieden werden. Und dann habe ich noch so für mich das bereit liegen, was ich auch in der Klinik dabei hätte, was dann auch in der Kliniktasche in einer anderen Ausführung mit drin ist, sofern ich es doppelt habe. Einfach lockere, bequeme Kleidung, warme Socken, Snacks, eine Trinkflasche mit einem Strohhalm. Strohhalm hat ja auch wieder diesen Effekt, dass du, wenn du in einem Strohhalm saugst, mit deinem Kiefer oder in deinem Mund ja eine bestimmte Bewegung formst, die wiederum für Entspannung in deinem Beckenboden sorgt. Vielleicht hast du das schon mal gehört, diese Verbindung der quergelagerten Muskulatur, Kiefer loslassen, lässt auch den Beckenboden los. Also auch für dich immer wieder erinnern. Das macht auch meine Meditation. Die erinnert dich zum Beispiel auch immer wieder daran, den Kiefer entspannen zu lassen. Das hilft nämlich auch, den Beckenboden zu entspannen. Ja, und im Zweifel habe ich auch schon mal ein Netzschlüppi mit Einlage bereitgelegt, dass das nicht irgendwie hinterher von irgendwo gesucht werden muss. Auf der Checkliste von der Hebamme steht auch drauf, das alles in ein Körbchen zu packen und dann am Geburtsort bereit zu haben. Beziehungsweise, falls man dann vielleicht irgendwie den Raum wechselt oder so, dann hat man es alles griffbereit und alles an einem Ort, muss nicht suchen. Und ich kenne auch meinen Mann, ganz ehrlich, der hat auch dann übermorgen schon wieder vergessen, wo ich die Sachen hingelegt habe, was ich ihm heute gesagt habe, wenn ich dann sagen würde, hol dies und das, weiß er doch nicht mehr. Dann darfst du natürlich trotzdem für die Hausgeburt deine Klinikoptionen kennen. Vielleicht sind es unterschiedliche Optionen für eine Verlegung in Eile oder in Ruhe. Ich habe so mal für mich überlegt, was könnte eine Verlegung in Ruhe bedeuten. So die Sachen, auf die ich gekommen bin, es ist halt Fruchtblaseplatz und es gibt keine Wehen über x Stunden und dann halt ist Klinik erforderlich. Oder wir gehen so weit über den ET, dass halt die Hebamme die Hausgeburt nicht mehr begleiten kann und dann tatsächlich eine Klinikeinleitung erforderlich wird. Halte ich beides für ja relativ unwahrscheinliche Situationen, Konstellationen für uns, so aus meinem persönlichen Gefühl und so wie die erste Schwangerschaft und Geburt verlief. Aber das muss ja auch alles nichts heißen. Nur habe ich da jetzt halt einfach in diese Option nicht so viel Energie hineingesteckt. Ich habe da eine Klinik ins Auge gefasst. Die wäre dann tatsächlich eine andere, als wenn wir eine Verlegung in Eile Wenn eine Verlegung in Eile erforderlich ist, dann ist es eh ja die nächstgelegene Klinik. Das ist dann auch tatsächlich die, wo wir unseren Sohn bekommen haben. Und da ich mit der Klinik dann schon ein bisschen Erfahrung habe, das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge erzählt, war es mir sehr wichtig, die Geburtsanmeldung da zu machen. Genau. Und dann nächstes Thema, wichtig auch halt eine Kinderklinik zu gehen. Also gibt ja zum einen, entweder geht es dir vielleicht nicht so gut, du brauchst Hilfe, oder dem Kind. Und wenn das wie bei uns der Fall ist, dass die nächste Klinik mit Kreißsaal nicht zwangsläufig auch Klinik mit Kinderklinik ist, dann eben die auch kennen. So ist es bei uns, aber auch Kinderklinik ist im Ruhrgebiet alles nicht weit auseinander. Also irgendwie alles bei uns, glücklicherweise, weiß ich nicht, in maximal 10 Minuten Autofahrzeit. Deswegen kann man sich da auch, ja, glaube ich, sehr gut fallen lassen. Das ist halt einfach dieser räumliche Weg von so ein paar Minuten Autofahrt gar kein, ja, so deutlicher Unterschied ist im Vergleich zu, wenn du eh schon in der Klinik bist, tatsächlich. Ja, aber alles persönliche Entscheidungen und persönliche Gesundheitsgeschichte natürlich, ne? Und ich habe trotzdem ja dann auch eben eine Kliniktasche gepackt. Ich muss ehrlich sein, ich habe sie noch nicht gepackt zu dem Zeitpunkt, wo ich die Folge aufnehme, aber ich plane es in den nächsten Tagen zu machen. Ja, auch hier, also möchte ich gar nicht weiter auf den Inhalt eingehen, da gibt's ja unendlich viele Meinungen zu. Ich habe da so jetzt meine Erfahrung aus der ersten Geburt mitgenommen, wie viele überflüssige Sachen da halt drin waren. Das werde ich alles nicht mehr einpacken. Aber ansonsten, ja, vielleicht guckt ihr auf Instagram vorbei, mache ich da ein bisschen Content zu. Aber jetzt hier nicht mehr dazu, was ich da noch einpacke. Dann weiter aber für die Hausgeburt. Was du noch an Dingen für das Baby dann bereithalten kannst, das, was ich eben schon gesagt habe, das Thema mit der Wärme, dass das Baby ausreichend warm ist, also genug Handtücher, Wärmflasche, Kissen, Decken, auch irgendwie in doppelter Ausführung, falls es mal nass oder schmutzig wird, auch gerade so in der Kombination mit dem Wasser, ja. Und Mütze oder zwei Mützen für das Baby bereithalten. Classic sind ja Wolle, Seide, die gut die Temperatur regulieren. Genau. Dann ein Thema, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, was dich auch betreffen würde, wenn du eine ambulante Geburt anstrebst. Das Neugeborenen-Screening, was ja dann deine Hebamme macht, was ich glaube, zwischen der 36. und 72. Lebensstunde deines Babys stattfindet. Da bist du ja, wenn du zu Hause oder ambulant entbindest und dann zu Hause bist, in der Regel nicht direkt bei einem Kinderarzt. Und wenn das dann deine Hebamme macht, das Blut dafür abnimmt, das die allermeisten Wochenbetthebammen, glaube ich, auch machen, benötigst du eine extra Aufklärung vom Kinderarzt. Also der muss dir einmal so einen Wisch unterschreiben von dem Screening-Labor, mit dem deine Hebamme zusammenarbeitet. Kann man auch manchmal irgendwie nachreichen oder so, wenn du das jetzt vor der Geburt nicht geschafft hast. Aber wir waren jetzt, dadurch, dass wir ja schon ein älteres Kind haben und vorher schon beim Kinderarzt waren, konnte ich den Wisch da jetzt direkt mitnehmen und das unterschreiben lassen. Und auch generell die Kinderarztplanung, ne, die U2-Untersuchung, die wird ja dann zwischen dem 3. und dem 10. Tag gemacht. Also du solltest einen Kinderarzt dann auf jeden Fall schon zur Hand haben. Ich weiß nicht, was da die Chancen erhöhen, irgendwie in ja stark besiedelten Regionen, wo es wenig Kinderarztplätze gibt, noch irgendwie einen Platz zu kriegen oder so. Bei uns ging es zum Glück damals und dadurch, dass wir jetzt schon ein älteres Kind haben, haben wir den schon parat, alles gut. Aber ja, man sollte vielleicht wissen, zu welchem Kinderarzt man gehen will. Vielleicht kann man davor schon mal Kontakt aufnehmen. Vorbereitet sein. Lohnt sich immer. Ja, dann habe ich noch ein Luxusthema. Wir haben eine Geburtsfotografin engagiert. Das war noch so ein kleiner Herzenswunsch von mir, weil ich irgendwie, diese einmalige Situation total gerne nochmal von außen festgehalten haben möchte. Da muss man natürlich Typ für sein, da ausschalten zu können und das sehen zu können. Aber ich muss sagen, ich war nach der Geburt von meinem Großen damals so dankbar über jeden dokumentierten Moment, den ich hatte. Ne? So das letzte Foto vorher und das erste Foto nachher. Und ich habe auch hinterher, Monate später, ein Video gefunden, das mein Mann gemacht hat, während ich genäht wurde. Das war auch ganz lustig, aber da war halt unser Kleiner dann bei mir auf der Brust. Und das sind so schöne Erinnerungen, so wertvoll für mich. Und das wollte ich diesmal einfach auslagern und vielleicht nochmal in richtig schön und professionell haben und ganz für mich. Ja, das einfach mal so als Idee, falls du auf sowas auch Bock hättest. Ich habe hier im Ruhrpott gar nicht so viele gefunden, die das anbieten. Habe ein bisschen gestruggelt, auch zusätzlich mit unserem spannenden ET. Aber jetzt habe ich eine ganz tolle gefunden und werde euch dann hinterher auch hoffentlich berichten können, Fotos zeigen können, verlinken können. Ja. Und den letzten kleinen trivialen Punkt, den ich hier noch habe für euch. Ich habe eine To-Do-Liste einfach für meinen Mann geschrieben, dass der weiß, was er dann unter der Hausgeburt zu tun hat, was seine Rolle ist, so die ganzen praktischen Dinge, sich um den Pool kümmern, sich um das Wasser kümmern. Da stehen auch Sachen drin, wie kümmere dich darum, dass meine Kopfhörer, mein Diffuser immer aufgeladen ist und dass ich was zu trinken habe und dass auch alle ihr Trinken finden. Dass der einfach, ja, sich so findet und dann nicht überfordert ist und dann nicht, wenn du halt irgendwie als Mama die Managerin zu Hause bist und sonst immer das Zepter in der Hand hast, ja, dann auf einem, also ich möchte da ja auch komplett loslassen können und mich nicht mehr darum kümmern müssen, nicht mehr in die Gedanken gehen müssen und nicht mehr sagen müssen, wo irgendwas liegt oder was zu machen ist, ja. Und auf seiner Liste steht natürlich auch, sich um den Großen zu kümmern. Der darf natürlich auch nicht vergessen werden, ja. Und all diese jene Dinge macht es natürlich Sinn, bereit zu haben, wenn dann die Rufbereitschaft beginnt. Das ist bei uns jetzt dann nächste Woche oder schon in ein paar Tagen der Fall. Wie gesagt, ich habe noch nicht ganz alles bereit. Kliniktasche fehlt auf jeden Fall noch. Von daher auch so das, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ich finde es okay, wenn das Baby sich ruhig noch ein bisschen Zeit lässt und das gar nicht zu eilig hat. Ja, ich hoffe, diese Folge hilft dir vielleicht ein bisschen weiter, falls du selbst eine Hausgeburt planst oder vielleicht hat es dir einfach Spaß gemacht zuzuhören, weil du neugierig bist, wie das so ablaufen könnte. Und ihr werdet bestimmt hinterher von mir dann im Geburtsbericht hören, was letztendlich ich darum gebraucht habe, was ich für Schwachsinn halte, was vielleicht gefehlt hat. Also bleibt gespannt und ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles, alles Gute, alles Liebe.